12 Cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge vom 12 Cast. Ich bin Benny Meyeron und heute geht's um ein Thema, an dem in unserer Branche eigentlich niemand mehr vorbeikommt, das aber durchaus auch immer mal wieder kritisch beäugt wird, auch heute hier in der Folge. Und zwar geht's um Influencer-Marketing und die sogenannte Creator-Economy. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die das Thema aus komplett unterschiedlichen Perspektiven kennen. Zum einen Dan Hoffmann, Managing Partner bei Taxi, unserer Social Influencer Agentur innerhalb der Serviceplan Group, die tagtäglich Creator-Kampagnen mit Kunden konzipieren und umsetzen. Und zum anderen Sarah Mangione. Sarah ist Schauspielerin, Moderatorin, Markengesicht von Volkswagen, bekannt aus Let's Dance Staffel 2022, sie wurde Fünfte, und eben auch Influencerin. Also jemand, die gleich mehrere Welten vereint und einen sehr authentischen Blick von der anderen Seite geben kann. Und ich kann euch eines hier jetzt direkt verraten. Es war super authentisch, es war super witzig. Ey Sarah, du bist wirklich eine Rakete. Danke, dass du dabei warst. Wir haben also darüber gesprochen, wie sich Influencer-Marketing vom Blogger-Hype zum Milliardenmarkt entwickelt hat. Warum Marken mittlerweile ihre eigenen Creator aufbauen und gar kein klassisches Marketing mehr machen. Und was sich Sarah von Agenturen und Marken in der Zusammenarbeit wünscht und natürlich zu guter Letzt, ob KI den klassischen Creator irgendwann ersetzen wird. Also, let's go! Hi Sarah, hi Dan. Danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 23 vom 12cast am Start seid.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hallo Dan.
Hallo Sarah, hallo Benny. Willkommen in Köln.
Ja, willkommen in Köln. Und heute sprechen wir über ein Thema, an dem in unserer Branche eigentlich niemand mehr so wirklich vorbeikommt. Aber es wird durchaus aus meiner Perspektive, ich bin auf eure Meinung gespannt, auch immer mal wieder kritisch beäugt. Und zwar sprechen wir über Influencer-Marketing und die sogenannte Creator-Economy. Denn, Dan, du wirst das wissen, es gibt mittlerweile kaum noch ein Kundenbriefing, an dem nicht irgendwo das Wort Creator oder Influencer auftaucht. Aber es hat sich eigentlich verändert, was so dahinter steckt. Ist Influencer-Marketing noch der Game-Changer, als der vor ein paar Jahren gefeiert wurde? Oder steckt die Branche vielleicht sogar in einer kleinen Sinnkrise? Und lasst uns direkt Sinnkrise schon mal ein paar
zu
Jahre.
Sarah, ja.
Sarah, erste Frage an dich. Sinnkrise. Nein, Sinnkrise, wir spulen ein paar Jahre zurück, weil Influencer Marketing hat ja auch nicht erst 2022 angefangen. Es waren so erst so die Blogger. Caro Dauer hat zum Beispiel als Bloggerin gestartet. Dann kamen so ein bisschen die YouTuber, dann kamen die Instagrammer und jetzt kommen die verrückten TikToker. Dan, wenn du jetzt als Experte, ja, TikToker.
Da kommst du ins Spiel, mein Schatz.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war eigentlich der Wendepunkt, an dem man dann so sagen konnte, das ist jetzt kein Trend mehr. Das ist jetzt so ein fester Bestandteil des Marketing-Mix, erstes Buzzword.
Okay, wow, das ist eine extrem gute Frage, weil.
Danke. Dafür bin ich auch bekannt, ja.
Das wird die einzige bleiben. Gewöhnlich nicht.
Tatsächlich.
Dran.
Habe ich mich selber und meine Karriere, sage ich jetzt einfach mal, auch mal so Revue passieren lassen. Influencer-Marketing hört sich für viele immer noch so an wie, ja, das ist jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß und so, das müsste man jetzt auch mal machen. Aber ich arbeite im Influencer-Marketing schon seit 2010. Und total crazy, irgendwie die ersten Kampagnen, da war das halt ja komplett neu. Und bin da teilweise auch mit Creatoren oder damals hieß es ja noch Influencer. Warum es jetzt Creator heißt, da reden wir bestimmt später nochmal drüber. Da hatten die teilweise 20.000 oder Sami Slimani als Beispiel. Hatte 200.000 Abonnenten damals, so 2011, 2012.
Auf welchem Kanal? YouTube?
YouTube. Ja. Nagelt mich jetzt nicht fest aufs Jahr. Und der war der größte in Deutschland.
Ja.
Und das war der heißeste Scheiß. Und das war dann schon so, dass man sagt, okay, der kommt auch auf den Red Carpet mit 250.000 Abonnenten und wird hofiert. Aber letztlich war das dann trotzdem immer noch so, was ist das denn eigentlich, dieses YouTuber? Das hieß ja, sorry, ich muss die Reihenfolge und ich muss dich ergänzen. Du hast ja gesagt Blogger, dann
YouTube.
Hast du YouTuber gesagt, genau, dann Influencer und jetzt ist es Creator. Und Hybride gibt's ja dann auch nochmal. Und auf jeden Fall war es dann so, ich war ja dann bei Mediakraft. Das war ja so das erste YouTuber-Netzwerk und das waren so die Anfänge, wo Leute dann, vor allem auch junge Menschen, ihre Alternativen, ihre Stars zum Anfassen hatten. Wir hatten noch die Bravo.
Oh ja,
ja, die Bravo, ich kenne dich auch noch. Zum, ja.
Und die haben die Poster noch aufgehängt. Die aber,
anderes Thema. Dan, mach bitte weiter.
Cut. Dr. Sommer dabei, habe ich überschlagen, die Seite. Nein, also worauf ich hinaus will, ist, es hat sich total viel getan in der Influencer-Economy oder Creator-Economy. Und der Wendepunkt, um die Frage zu beantworten, ich würde sagen Ende der 10er Jahre. Da sind wir ganz schnell von, naja, es geht nur um Reichweite, es geht nur, boah, also es war immer so, wie viel Follower hat der oder die? Und daran wurden die Leute bewertet.
Ja.
Zumindest die Anfangsjahre war das so. So daran, das war die einzige Währung, an der du bewertet und auch deinen Wert, also quasi auch in monetärer Hinsicht, eingeschätzt wurde. Im Sinne von so, okay, der hat eine Million oder die hat eine Million, alles klar, das muss ja super erfolgreich sein. Und dann Ende der 10er Jahre, Anfang der 20er Jahre hat sich das so ein bisschen geändert und dass die Leute auch mal gemerkt haben, Abonnent ist cool, ist ein Gradmesser, an dem ich mich orientieren kann, aber nicht ausreichend. Das ist nur eine Seite der Medaille, denn Interaktion und die wirkliche Qualität deiner Community. Da hat sich das wirklich gewandelt, dass dann Umdenken stattgefunden hat. Und da sind auch kleinere Creator mit aktiveren Communities relevanter geworden.
Ja. Sarah, du bist, jetzt muss ich echt lange aufziehen, du bist Schauspielerin, Moderatorin, du bist Influencerin, du bist Creator. Habe ich noch irgendwas vergessen in der Aufzählung?
Wahnsinnig charmant und gut aussehend, das hast du.
Absolut
aber nicht
bescheiden
schlimm.
Und bescheiden.
Absolut bescheiden, glaube ich, trifft auf uns alle drei hier zu. Das habe ich schon gemerkt. Und apropos Bescheidenheit, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Marken auf dich zukommen? Nicht, weil du Schauspielerin oder Moderatorin bist, sondern wegen deiner Reichweite auf Social Media.
Oh Gott, ich glaube, das kam so ein bisschen schleichend, weil als ich angefangen habe, das war 2015.
Auf welchem Kanal?
Also meinst du jetzt meine Social Media Sache?
Ja.
Ich hatte damals nur Facebook und Instagram.
Ja.
Ich war nie bei diesen coolen Sachen wie TikTok und Co. Bis heute nicht. Und als ich meinen ersten Job bei Schlagdienst Raab hatte, hatte ich noch nicht mal diese Kanäle. Also mir war nicht mehr bewusst, dass das irgendwie dazugehört. Ich bin da so reingelaufen und dann sind ganz viele in der Nacht zum Beispiel, wo ich das erste Mal so sichtbar war, auf meine privaten Kanäle gegangen. Aber die wirklich meine richtige, dass man mich gesehen hat und mit mir arbeiten wollte, kam auf jeden Fall mit Let's Dance. Und das war 22. Also ich habe 15 angefangen und 22 war so richtig der Push nach vorn nochmal krass. Und da kamen dann auch wirklich die Brands auf mich zu, die wirklich auch dann mit mir arbeiten wollten. Und nicht nur irgendjemand, der hat viel Reichweite und komm, den schick mal eine Sonnenbrille und dann mach mal. Sondern die hatten dann wirklich auch Bock auf mich und auf meine Art und dann ging es eigentlich los, die Nummer.
Es ist echt so ein geiles Beispiel, weil also du bist da reingekommen in eine Sendung, Schlag den Raab. Und eigentlich total für deine eigene Präsenz total unprofessionell, weil du hättest da richtig abcashen können.
Ja, oh nein.
So, und jetzt werden ja so Creator so hochgezogen. Ja, ja. Die werden in irgendwelche Reality-Formate reingeschickt.
Ja.
Und die haben davor schon ein poliertes Profil, weil die wissen, wenn das geschaut wird, gehen alle auf mein Profil, da muss die Bio gepflegt sein. Also, du hast eigentlich alles falsch gemacht. Entschuldigung. Aber das, ich finde das ja irgendwie auch authentisch, weil du hast es nicht drauf angelegt und hast es ja trotzdem geschafft.
Nee, gar nicht. Genau, also ich muss wirklich sagen, dieses mit der Reichweite, das kam einfach dazu. Mein Plan war auch nie irgendwie groß Werbung zu machen. Am Anfang war ich richtig bockig, da habe ich gar keine Werbung angenommen, weil ich wollte immer Sarah und Jonah die Schauspielerin sein oder die Moderatorin. Und wirklich, denn kann ich mich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe keine Werbung gemacht, weil ich wollte partout nicht in dieses Raster fallen, diese Influencer. Das war ja auch wirklich ein ganz schlimmes Wort. Influencer war wirklich eine Beleidigung, wenn du das irgendjemandem gesagt hast. Heutzutage, finde ich, hat sich das sehr irgendwie normalisiert oder es ist fein, dass man Influencer ist oder Creator. Aber damals war ich eine derjenigen, die gesagt haben, nee, ich will auf keinen Fall Influencer sein und habe wirklich wie so ein bockiges Kind auf den Boden gestampft gesagt, nein, ich drehe jetzt meine Sachen, also im Fernsehen, aber ich werde nichts in die Kamera halten. Das hat sich dann erst so ein bisschen entwickelt, als ich dann, wie gesagt, ein bisschen Reichweite dazu bekommen habe und dann auch das erste Mal von Leuten angesprochen wurde, die wirklich sich auch für mich interessiert haben und dann mich auch so ein bisschen gelassen haben.
Aber wann hat sich das dann geändert, wo du dann gesagt hast, okay, hast du gesagt, okay, du willst jetzt endlich Geld verdienen, ja, oder also noch mehr Geld verdienen. Wann war dann so für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt mal?
Ich würde schon sagen, kurz bevor Let's Dance losging, als es dann hieß, Sarah Manton ist bei Let's Dance, dann kamen sie natürlich, die kleinen Mäuse.
Dann hast du auch deine Preise mal richtig angehoben,
oder? Da habe ich aber mal richtig gesagt, so, hör
mal
zu, ihr wollt die Mama? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich bin da sehr bescheiden. Das läuft ja Gott sei Dank bei meinem Management, weil das macht das Ganze auch ein bisschen einfacher. Weil wenn man für sich selber sprechen würde, ist einem das viel unangenehmer zu sagen, ja, nee, pass auf, ich würde das aber nur dann und dann machen. Oder dafür, du hast Gott sei Dank Menschen, die das für dich regeln. Und so wie ihr mich ja jetzt kennengelernt habt, ich wäre auch gar nicht in der Lage, in irgendwelche wirklich wichtigen finanziellen Gespräche zu kommen. Warum nickst du denn?
Was war deine erste Kooperation, die du gemacht hast?
Meine erste Kooperation? Oh Gott. Ich sag mal so, es war für eine Brand, die hat Sportklamotten rausgebracht. Und die hat mich natürlich, als ich dann, es hieß Sarah bei Let's Dance, sofort angeschrieben, weil die dachten, oh geil, dann zieht sie ja die ganze Zeit unsere Sachen an und man sieht uns ja die ganze Zeit trainieren und hüpfen und weinen. super. Und ich bin ehrlich, ich war damals so weit weg wie Deutschland zu Südamerika.
Ja.
So. Und von daher dachte ich, ja geil, kleidet mich ein, gibt mir ein bisschen Taschengeld, nehme ich mit. Aber da kam halt ganz, ganz viel dann so Haarsachen oder Schminke oder, das war wirklich faszinierend, wie dieses Let's Dance die Lauscher für alle aufgemacht hat und meinte, das können wir jetzt platzieren, weil da ist Sarah jetzt wirklich zu sichtbar für die Zeit. Es sei denn, sie fliegt als erst raus.
Wer hat da gewonnen in der Staffel 22?
René Caselli.
Ich habe keine Ahnung,
wer das ist. Auch massiv unfair. Also es wäre so, würdest du einen Fußballwettbewerb machen und dann einen Fußballprofi mit reinholen und der ballert alle um. So habe ich das immer empfunden, weil wir haben im Freundeskreis natürlich jede Show von Sarah zusammen im Public Viewing quasi verfolgt.
Ihr kriegt auch noch viel Geld von mir, weil ihr habt viel angerufen.
Ich habe einmal alles auf den Kopf gehauen.
49 Cent pro Anruf.
Nee, 50 Cent. Aber was ich gerade bei so Formaten wie Let's Dance so spannend finde, ist, wenn du dir die Leute anguckst, die da jetzt mitmachen, dann ist es entweder Leute, die halt Promis sind und dann mitmachen und dann noch profitieren und auf Social Media dann quasi wachsen und Leute, die dabei sind, weil sie auf Social Media gewachsen sind und in die klassische breite Welt wollen.
Ja.
Finde ich total spannend. Das ist wie wenn eine Marke auf Social Media geboren ist und sagt, okay, wir sind jetzt so groß, dass wir ins TV gehen und umgekehrt.
Ja.
Weil wenn man sich mal so das Teilnehmerfeld anguckt der letzten Jahre bei Let's Dance, ist das immer so ein Spiegel in die Gesellschaft auch ein Stück weit, wer da so mitmacht. Oder findest du nicht?
Also, ja doch, ich mach weiter. Ich bin gespannt, was du erzählst.
Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Aber
wissen wir alle drei noch nicht. Wir sind super gespannt.
Ich erinnere mich auch an Situationen, also du hast eben Schlag den Raab gesagt. Da gab es ja auch die VOG-WM. Und da hatte damals ProSieben, da erinnere ich mich noch sehr genau, weil das damals war das so, die YouTuber, die hätten, wenn du mit einem YouTuber 2015, sag ich mal, gesprochen hast und sagst, okay, was, jetzt mal so, sorry, das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, was willst du mal machen, wenn du groß bist?
Ja.
Ich will zu VOG-WM.
Nee, nicht ganz, aber ich will zum Fernsehen. Ich will mal TAF moderieren. Stimmt. Ich will mal ins Fernsehen, weil das ist ja eigentlich das Richtige und dieses YouTube-Ding hier ist ja nur, oder ich will mal Kinofilme machen, für Laude und die ARD und Comedy und hast du nicht gesehen. Aber worauf ich hinaus will ist, dann gab es diese VOG-WM. Weißt du, dann gab es den Creator, Joyce und Felix von der Laden und wer da nicht alles mit im VOG saß.
Mhm.
Und dann wurde halt so auch so mal so getestet, hat das wirklich eine Auswirkung darauf, weil er jetzt ein Creator oder Influencer VOG mit dabei ist, auf die Einschaltquote oder geht es dann hoch oder so. Und es gab gar nicht so krasse Ausschläge, genau. Und ich habe damals auch fürs Kino, fürs deutsche Kino, habe ich auch den Job gehabt, Dan, hol mal Influencer für unseren Kinofilm rein. Denn wenn da nur 3% von deren Community dann ins Kino geht, deswegen haben wir schon mal 3000 Besucherinnen und Besucher mehr im Kino. Weiß ich noch, also irgendwie dann haben wir in einem Kinofilm irgendwie 5-6 Creator reingeholt und naja, hat das in einer Kinokasse trotzdem nicht viel gebracht. Total spannend, ja.
Die fliegen auch meistens als erstes immer aus bei Let's Dance.
Ist das so?
Ja, also jetzt auch schon wieder, jetzt war doch die Bianca und so da, Bibi's Beauty Palace und so und die ist auch schon draußen. Also ich bin weiter schon jetzt gekommen als Bibi.
Ich war so
enttäuscht. Bei uns war das auch so. Mike Singer und so, die alle, wo man sagte, krass. Weil ich habe das ja auch gesehen. Ich habe gesagt, oh krass, die haben voll viel Reichweite. Ich brauche da gar nicht anfangen. Und auch in allen Umfragen vorher war ich mal letzter Platz. Nicht schlimm. Und am Ende war es wirklich so, die mit der größten Reichweite, die sind fast mit als erstes rausgeflogen.
Weil junge Menschen nicht telefonieren wollen.
Ja, Telefobie.
Weil es in der Flat nicht drin ist.
Ja, genau.
49 Cent.
Ja.
Nee, ist es so. Die gucken halt einfach keinen Fernsehen.
Ich habe noch eine unseriöse Frage, bevor wir endlich seriös werden. Sarah, du darfst jetzt mal so aus den Nähkästchen plaudern. Was war so die absurdeste Anfrage, die du als Creatorin mal bekommen hast?
Also für die Kooperation?
Ja.
Also man bekommt natürlich ganz am Anfang, da war das ja noch richtig wilder Westen, da hat man so viele Anfragen bekommen und man hat richtig gemerkt, die gucken sich wirklich 0,0 an, wer du bist, was du machst, was du willst, was du fühlst. Und da kriegst du ja alles. Sonnenbrillen, dann die 5000. Pistole, die deinen Rücken entspannen soll oder eine Tablette, die dich über Nacht auf jeden Fall schön und schlank macht. Ich weiß nicht, ich habe am Anfang wahnsinnig viel Sextoys sollten mir zugetragen werden.
Antwortet man da überhaupt drauf oder?
Also am Anfang, als ich ganz neu in dem Ganzen war und oder wir alle, war das ja auch noch so, da dachte man ja, okay, meinen die jetzt mich? Da habe ich sogar wirklich noch auf die Sachen geantwortet. Aber nach der 10. E-Mail mit checkst du, das hat wirklich gar nichts mit dir zu tun, sondern vielleicht maximal mit deinem blauen Haken. Und dann antwortest du nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, am Anfang habe ich jeder einzelne geantwortet. Und es war richtig nett. Oh, das ist sehr nett. Ich brauche keine Sonnenbrille. Aber euch ganz viel Spaß beim Wachsen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und irgendwann dann nicht mehr.
Wenn du von dem Anfang sprichst, war das dann, wir müssen da von zwei Zeitstellen ausgehen, wo du mal bei Schlag den Raab angefangen
genau,
hast.
Der Anfang
so, das ist
war
so
das,
der
genau,
Anfang 2015.
War,
okay, krass, ja. Was wünschst du dir von Marken und Agenturen in der Zusammenarbeit und wo hapert es vielleicht auch bei dir in der Zusammenarbeit?
Also ich glaube, man wünscht sich am meisten Vertrauen.
Ja.
Das klingt jetzt so super groß als Wort, aber ich denke mir immer ganz oft, cool, dass ihr mich haben wollt und ich finde passenderweise euch auch toll. Das ist mir wirklich sehr dolle wichtig, aber dann lasst mir ein bisschen Raum. Mhm. Dann kriegt man ganz oft so Broschüren zugeschickt, so 20 Seiten, wo es dann heißt, okay, du darfst das nicht sagen, dafür musst du bitte das und das sagen und diesen Satz und du musst bitte das Produkt so halten. Und dann bist du so limitiert in all dem, was dich eigentlich ausmacht und wo man eigentlich dachte, hey, ich dachte, ihr findet mich irgendwie cool. Und ich finde, mir persönlich sieht man das auch wahnsinnig an, wenn ich da so viele Vorschriften bekomme. Ne? Wenn die Broschüre wirklich 20 Seiten lang ist, dann merkt man mir das an, als sei denn der Kunde sagt, hey, wir finden dich richtig witzig. Bitte sag nicht dauernd Penis, aber ansonsten uns ist dann alles egal.
Ja, das ist genau das Wort.
Aber ansonsten macht dein Ding und ich finde, das würde ich mir mehr wünschen, dass sie, wenn sie sich schon für einen entscheiden, klar, ihr sagt uns auf jeden Fall, was unbedingt zum Beispiel rein muss, ne? Oder vielleicht Wordings, die gar nicht gehen, aber dann wird es zu viel, weißt du, wenn dann irgendwann versteift der Künstler und ich finde, dann verliert es diese Frische und dieses, wofür man den Menschen eigentlich bucht. Oder Dan, was sagst du dazu? Oder nervt es eher, wenn Künstler zu viel von sich aus da reingeben?
Ich meine, wir als Creator-Marketing-Agentur, wir stehen ja zwischen den Brands und den Creatern und müssen auch so ein bisschen vermitteln und übersetzen. Wir verstehen ja auch die Marketing-Verantwortlichen, die einerseits ihre Themen durchbringen müssen, dann haben sie vielleicht auch noch ein paar ältere Semester, das meine ich auch nicht despektierlich, die darüber stehen, die Inhalte dann freigeben müssen,
im Zweifel
überhaupt nicht verstehen. Mhm. Wer zum Henker Sarah ist oder wer zum Henker dieser oder jener TikToker ist und das halt nicht verstehen. Das erlebe ich ja ganz oft. Es ist tagtäglich so und es ist so dieser Rahmen, den man vorgeben muss und den man aber irgendwie abstecken muss, aber dann auch wieder nicht, weil wir machen ja nicht nur irgendwie Vorschläge, weil Creator XY hat 1 Million Follower, das passt, sondern wir gehen rein inhaltlich. Warum passt die Person zu uns? Passt die so zur Demografie? Passt der Content zu uns? Weil sonst, wenn der Content nicht passt und dann auch nicht zur Community geht und ich meine, das weiß jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der wird dann die organische Reichweite nicht machen. Denn wenn du jetzt zwischen deinem Content, der so und so ist, plötzlich irgendwas macht, was sich wie ein Fremdkörper anfühlt, funktioniert der auch nicht.
Voll.
Und das ist halt unsere Aufgabe, das zu erklären, was, wie ich finde, echt, ja gut, ist Teil unseres Jobs natürlich, aber das hat sich über die Jahre auf jeden Fall verbessert.
Ja.
Muss ich so sagen.
Ich bin ja auch ein bisschen in diesem Business. Ja, ich sehe das ja, die Kunden haben teilweise solche krassen Anforderungen an Briefings und das ist für uns so schwer, den Kunden dann zu erklären, ey, mach doch mal aus 20 Seiten, lass uns doch 2 machen. Dann wird's besser.
Vor allem liest keiner 20 Seiten, kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Ja, aber die
liest
fühlen sich
keiner.
Wir müssen uns ja dann mal in den Kunden reinversetzen, die fühlen sich dadurch sicherer. Die haben so ihre Arbeit getan, sind dann abgesichert vor ihrem Chef. Ich habe das gemacht. Die Influencerin ist schuld, die hat wieder Penis gesagt. Ja, so, jetzt habe ich es auch. Oh Gott. Weißt du, das ist halt so das. Ja, die wollen sich ja auch absichern. Die haben irgendwie auch wenig Ahnung von der Materie. So, es ist super schwer, den Kunden das auch aus unserer Perspektive, Dan, zu verklickern. Wie nimmst du ihnen da die Angst auch, da ein bisschen loszulassen? Weil es funktioniert ja am besten, wenn man den Influencer sagt, ey, mach da mal dein Ding. Mach das mal so, wie du das machen willst. So.
Ich weiß, dass du jetzt eine unglaublich professionelle Antwort von mir hören willst.
Ich wünsche es mir, aber ich weiß, ich werde sie nicht bekommen.
Ich möchte eine lustige.
Ihr bekommt beide. Ihr bekommt eine lustige hoffentlich und aber auch eine sehr ehrliche Antwort. Und zwar habe ich im Laufe meiner Arbeit für und mit Creatern und für Brands extrem von Teenagern profitiert. Wisst ihr warum? Und zwar ist es so, wir haben mal eine große Kampagne oder auch ein längeres Format für ein Bundesministerium gemacht. Und da war es am Ende wirklich so, dass die Ministerin die Idee mit den YouTubern und so weiter und so fort ihren Kindern gezeigt haben, ihren 12-, 13-jährigen Kindern. Und die Kinder haben gesagt, Mama, mach das. Und das habe ich so in der Form öfter erlebt, kann ich also wirklich an mindestens 2 Händen oder noch mehr Beispielen kann ich quasi das aufzählen, wo die Kinder letztlich, die 12- bis 16-jährigen Kinder meiner Kunden gesagt haben, Mama, mach das, Papa, mach das. Das ist geil. Ja, ich kenne den, ich verstehe den Humor. Das ist ein Meme, das ist total üblich, das holt mich ab.
Und jetzt müssen wir um uns überlegen. Ich meine, wir sind jetzt beide, dürfen sagen, jetzt Ende 30. Ja, du noch mal einen Ticken älter als ich.
Ist wichtig zu erwähnen.
Ja, ist wichtig zu erwähnen. Wir verstehen ja auch manche Dinge gar nicht mehr. Das ist ja auch so wichtig in der Agentur. Da arbeiten so viele junge Leute, die checken 6-7 und dieses ganze Thema. Ja, das verstehen ja nicht mal mehr wir. Deswegen ist es ja umso wichtiger, jungen Leuten, Creatern einfach zu vertrauen, zu wissen, ah ja, die kriegen ihre Themen, ihre Produkte schon an die Community. Ja, aber so, die Kunden haben trotzdem Angst.
Es macht es ja auch wahnsinnig unauthentisch. Ne? Also letztendlich, ich finde, das größte Kompliment, was ich mal bekomme, ist, wenn sie meine Follower sagen, eigentlich skippe ich Werbung, aber deine fand ich so witzig, ich habe mir die bis zum Ende angeguckt und ich musste richtig lachen. Und dann kommentieren sie sogar noch. Also die geben sich, weißt du, das richtig viel Mühe hinter. Und das ist ja das schönste Kompliment. Und je mehr die einen ja performen oder beziehungsweise diese Schleife entsteht, du produzierst ein Video, schickst es hin, nein, wollen wir anderes. Du fummelst da so lange rum, irgendwann trägt es gar nicht mehr deine Handschrift und dann merken das ja auch die Menschen, die dir folgen, weil du halt eine bestimmte Handschrift hast und es ist eigentlich total schade, man schießt sich oder kaut sich eigentlich ins eigene Bein, das sagt man genauso, ne, richtig?
Ja, ich sehe immer so zwei unterschiedliche Dinge, so einerseits sind so Influencer und das ist vor allen Dingen auch die Szene hier in Köln, ja, da gibt es ja eine krasse Influencer-Szene, die drehen ja mittlerweile um Waschmittel, die drehen ja mit richtig krasse Werbespots. Hm. Das ist ja teilweise wirklich Hochglanz, was die da produzieren. Das ist so krass langweilig. Das macht überhaupt keinen Spaß, das zu gucken. Das könnte mir als ein YouTube-Banner auch so vorgeschlagen werden und ich will es einfach nur skippen. Und dann gibt es manche Influencer, die machen das einfach krass witzig, krass gut. Also so bei mir so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind Münchner, das ist ein verheiratetes Ehepaar, David Helmut und Lena Meckel. Lena Meckel, Schauspielerin.
Ich kenne die,
Die machen das halt einfach krass witzig. Ja. Er ist halt auch Regisseur, Filmemacher.
Das sieht man auch voll.
Das hilft dann auch, arbeitet viel mit AI und so. Ey, und die machen das einfach super witzig.
Ja,
ich gucke mir da jede Werbung, die da machen, die gucke ich mir an, weil das macht irgendwie Spaß. Und da sehe ich so, boah, da wurde den beiden gesagt, macht, wie es immer macht. Ihr könnt es am besten. So, wieso machen das nicht alle Brands? So, ich check's nicht. Ich check's nicht. Sagt ihr es mir?
Angst.
Ja, lange Rede, kurze Antwort.
Ja, es ist Angst. Sarah, weil du auch gerade dieses Oberteil anhast mit den Blumen drauf. Wir haben ja auch mal vor ein paar Monaten eine sehr coole Kooperation gemacht für Seramis. Mit dem grünen Daumen, genau. Und da war es ja auch so, irgendwie, da haben wir dich auch vorgeschlagen. Die fanden dich auch mega geil, weil du halt auch einfach dieses ganze Thema Urban Gardening abgedeckt hast. Also wir haben ganz oft ganz viel Arbeit müssen wir reinstecken in so Kooperationen und Kollaborationen, wo Kunden dann am Anfang nicht verstehen, warum braucht ihr so viele Stunden und wir dann am Ende sagen so, ey Kollegen, daran liegt das. Und bei Sarah war es im Grunde so, du hast ein Seiteskript bekommen, einen Sack voll Seramis und den Rest hast du selber gemacht und wir hatten, glaube ich, keine Korrekturschleife, vielleicht eine. Und das ist halt einfach, klar, aber dafür haben wir unseren Job bei der Auswahl von vornherein gemacht, weil wir wussten, das passt einfach und der Kunde hat uns auch vertraut.
Ja, sprichst du dann auch viel mit den Marken auch manchmal selbst und sagst denen, ey, vertraut mir, ich weiß, was ich mache, oder machst du das nicht?
Dazu kommt es tatsächlich gar nicht. Dadurch, dass immer Dance dieser Welt dazwischen sind, kann ich zum Beispiel dann sagen, Dan, pass auf, aber ich habe mir dabei was gedacht, bitte versuch den das so zu verklickern. Und dann ist er mit einem besseren Wording, geht er dann zum Kunden und sagt, pass auf, sie müssen das ihr auch mal vertrauen. Also es kommt selten, also zumindest in meinem Fall kommt es selten dazu, bis, ich glaube, es gab gar keinen Fall bis jetzt, dass ich wirklich mit dem Kunden selbst gesprochen habe.
Wäre das nicht manchmal besser? Auch wenn, ich weiß, das ist zeitaufwendig.
Ich werde immer so emotional.
Ja, absolut, das merke ich, aber ich meine, das ist ja auch das Authentische, dann so, ich kaufe dir das mehr ab, warum du das machst.
Ich glaube, wir haben gar nicht die Chance, da ist ja immer die Agenturen dazwischen und ich glaube, also da musst du mir helfen. Also gibt es sowas?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Also man darf jetzt auch nicht irgendwie sagen, also der Kunde an sich oder die Kundin an sich darf jetzt auch nicht in ein falsches Licht gerückt werden. Also es ist in vielerlei Hinsicht nachvollziehbar, dass da eine Agentur dazwischen ist, die auch übersetzt und das ist auch gut so.
Ja.
Aber grundsätzlich haben wir überhaupt gar kein Thema damit. Ich meine, bei einem Automobilhersteller, für den wir auch beide vielleicht hin und wieder mal zusammen gemeinsam arbeiten, das ist ja auch so, da hast du ja auch Kundenkontakt und alle wissen das und können das einordnen. Also wie gesagt, es ist manchmal Unwissenheit, es ist manchmal vielleicht auch Angst der Marketingverantwortlichen vor ihrer Chefetage, weil es ist ja im Grunde so, alles, was die Marken auf Social Media machen, und das ist ja das Krasse an Social Media, es sieht fast jeder im Unternehmen. Und wenn das geil ist, dann kriegen alle einen Schulterklopfer und wenn das kacke ist und einen Shitstorm bekommt, dann bist du der Geächtete oder die Geächtete im Unternehmen. Wie kannst du mit der mit zusammenarbeiten? Wie konntest du das machen, dass sie das freigegeben hat? Ja. Die hat ja fünfmal Penis gesagt. Ja, aber dafür ist sie bekannt. Genau. Und das ist wiederum auch die Übersetzung. Ne? Also das ist ja auch, also du kannst ja nicht jemanden buchen, der ständig ein Wort oder eine bestimmte Sprache an den Tag legt und sich dann darüber ärgern, dass sie diese Sprache an den Tag legt. Das ist ja auch ein Widerspruch an sich. Und wir versuchen einfach Katalysator oder Filter zu sein. Und wir schützen gleichermaßen Kunde, aber auch Creator.
Deswegen, ich meine das wirklich auch positiv. Ich bin nicht traurig darum, dass ich quasi durch dich oder durch Agenturen, dann durch kreative Köpfe, dann quasi nochmal einen Input bekomme, anstatt direkt von den Firmen, weil ich glaube, die können es nochmal für mich auch besser übersetzen.
Was mich auch total fasziniert, das ist ja auch Köln, ein ganz gutes Stichwort. Wir nehmen jetzt hier gerade 21. April auf, können wir ganz transparent sagen. Das war jetzt gerade die FIBO in Köln. Ja, und da sind halt auch Marken, wie ich nenne es jetzt mal, More und OAs, super krass präsent. Die sind keine Kunden von uns, deswegen darf ich sie jetzt auch so einfach nennen. Ja, ich bin auch nicht gesponsert von denen, vielleicht bald. Die bauen ja so ihre eigenen Creator auf, die gleichzeitig Mitarbeiter und Markenbotschafter sind. Die machen überhaupt kein klassisches Marketing mehr, sondern setzen voll auf Creator-getriebene Kommunikation. Denn ist das die Zukunft? Also werden Brands mittlerweile ihre eigenen Creator-Ökosysteme aufbauen und klassische Influencer-Kooperationen damit einfach ablösen?
Sehr, sehr gute Frage, die mich auch wirklich in den letzten Wochen, Monaten oder auch schon sehr lange beschäftigt. Und weil wir ganz oft dieses Thema auch, meinetwegen auch Corporate Influencer, kannst du dann auch irgendwie in einer Aufzählung mit aufnehmen. Also es ist im Grunde so, ich glaube, es ist ein branchenspezifisches Thema. Ich glaube, dass gerade so Themen wie, ich meine, wir kennen alle den Case von Peloton, wie sie da die Kurve gekriegt haben mit den Trainerinnen und Trainern, die sie zu Persönlichkeiten gemacht haben, dann, wie du es gerade
schon... Stimmt, das waren so mit genau, Covid so die ersten, die da aufgesetzt haben. So,
exakt.
Ja.
Und ich habe da so ziemlich das Gefühl, dass das ganze Thema Sport, Lifestyle, Fitness, dass da diese eigenen Creator aufbauen sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass je Corporate, wie sagt man, je trockener,
je sperriger
vielleicht auch. Genau.
Das Thema Gartensamen, was sehr rahm ist, gerade genau, das würde jetzt wahrscheinlich eher schwieriger funktionieren, nehme ich an, für sowas, oder?
Es kommt dann immer auch auf die Persönlichkeiten an, die man auch im Unternehmen hat. Also ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, dass es für eine Automarke herausfordernder sein würde. Es wäre für ein Bundesministerium, für eine Bundesagentur sehr, 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 sehr schwierig. Vor allem innenpolitisch quasi. Also innerhalb des Unternehmens selbst solche Persönlichkeiten aufzubauen. Wie werden die jetzt bezahlt? Was passiert, wenn die das Unternehmen verlassen? Da gibt es ja etliche Beispiele. Bei unseren lieben Creator-Freunden, auch im Bereich Sport und Gym, sind auch wahrscheinlich auch gewisse Beteiligungen mit involviert. Die sind Gesellschafter und Gesellschafterinnen. Da kann man natürlich das alles nochmal ein bisschen anders bewerten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dann der wesentliche Unterschied.
Also ich finde es schon krass, jetzt wenn ich mir OAs angucke, ich kannte die vor 2 Jahren einfach noch gar nicht. Und jetzt kommst du irgendwie gar nicht mehr so an denen vorbei. Und deren Sportklamotten, die sind gar nicht mal so geil. Die sind auch gar nicht mal so billig. Ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber die ganzen...
Sauer macht uns
ja,
das.
Ja, die Mitarbeiter, Mitarbeitenden von denen, die haben 500.000 Follower irgendwie alle. Und das ist so krass. Also denke, die erreichen da, der Gründer hat 1 Million Follower auf Instagram und ich will gar nicht wissen, wie viele auf TikTok. Das ist doch crazy. Ja, fährt sowas nicht irgendwann gegen die Wand, denkt ihr?
Ich bin in Teilen Kunde, selber Kunde der Produkte, die du gerade genannt hast.
Ich bin auch ESN-Kunde. Ja. Voll, ja? Finde es super. Die machen geiles Marketing.
Das macht auch Bock. Ja, also auf jeden Fall. Deswegen, also ich finde es erstmal grundsätzlich positiv, dass das Thema Sport in der Gesellschaft so angekommen ist. Wenn in Köln die FIBO ist, dann das merkt man immer direkt.
Ja.
Ist einfach,
alle rennen in Leggings rum.
Alle rennen genau in Tanktops und Leggings rum. Aber es hat irgendwas Schönes. Und worauf ich hinaus will, ist, ich finde es erstmal grundsätzlich geil, dass die Gesellschaft und vor allem auch junge Menschen oder generell, dass das Thema Sport erstmal so hoch aufgesetzt ist, dass Leute auch sagen, geil, ich möchte diesen Menschen auch folgen, weil es mich weiterbringt. Besser so, als wenn es jetzt irgendwie, ja, es gibt sicher andere Themen, die dann nicht so positiv wären. Also von daher, ich finde, es ist eine schöne Entwicklung. Ich finde, es ist mutig, natürlich auf Persönlichkeiten zu setzen statt Brands. Ich finde halt, Menschen folgen halt Menschen. Das ist ja jetzt irgendwie auch kein Geheimnis. Von daher, guck dir bei Fußballclubs, guck dir bei Formel 1 an. Da sind die Spieler auf den Socials alle größer als ihre Vereine, als ihre Rennspiele. Ja. Warum darf das nicht bei einer Brand genauso sein? Das Problem bei einer Brand ist einfach nur, und im Fußball ist es eigentlich überall, ist es eigentlich genauso. Du machst dich abhängig von Einzelpersonen. Ja. Und wenn das nicht vertraglich komplett sauber ist von, was darf der sagen, was darf die nicht, was passiert, wenn er oder sie gehen. Wenn das nicht sauber abgetrennt und sauber besprochen ist, dann gibt es natürlich viel Konfliktpotenzial.
Also ich persönlich glaube, dass es durchaus trotzdem Menschen gibt, die dann denken, okay, wie viel Authentizität ist dann noch? Oder ist es nicht nur, dass der uns jetzt komplett was anflunkert? Also gerade diese Sportmäuse, das sieht man denn ja an, die hängen sich da rein und die sind auch sportlich. Und ich glaube auch, dass die viel Pulver trinken und essen und kauen. Sonst würde ich auch so aussehen. Ich offensichtlich nicht. Aber ich zum Beispiel sehe dann diese Menschen, denke mir, ja klar, ja gut, du gehörst ja zur Marke, du redest nur noch über dieses gleiche Thema, irgendwann ist es auch ausgelutscht. Und ich persönlich hätte dann kein Interesse mehr, diesen Menschen zu folgen, weil mir dann so ein bisschen so das Breite fehlt, dieses, wofür steht der Mensch noch und warum folge ich ihm noch? Und wenn er dann zusätzlich noch eine Marke vertritt, die ich auch noch cool finde und die ich da vorher noch nicht kannte, geil. Aber mir wäre das dann persönlich zu eindimensional. Ja. Aber das ist jetzt nur mein Gefühl.
Ja, und also für dich ist ja super, du bist total unabhängig, weißt du,
voll.
Du bist auf nicht sowas, aber du könntest jetzt auch eine eigene Marke aufbauen, wie das ja auch viele Influencer machen das dann, keiner, die machen dann ihre Kaffeemarken oder Socken oder was auch immer, das ist halt, weil die halt wissen, boah krass, ich erreiche auf Instagram, ich sehe das immer in Analytics im Monat 120 Millionen Impressions, warum haue ich diese Impressions nicht auch auf eine Marke, die ich aufbaue, dann verdiene ich nochmal mehr Geld. Das ist doch verrückt. Irgendwann merken das doch die Leute so, warum soll ich das dann noch irgendwie von denen kaufen? Die wollen am Ende des Tages, wollen die Geld verdienen. Ich glaube nicht daran, dass sie den besten Kaffee, die besten Socken, die besten Sportklamotten herstellen. Vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch, aber ich glaube da nicht dran, dass die Leute das langfristig mitgehen. Ich glaube, dass das jetzt gerade eine Blase ist und die Blase wird irgendwann... Wird es platzen, dann sind die bei OAS, sind alles Millionäre, die haben das verdient wahrscheinlich, die sind jetzt schon Millionäre, aber das werden die nicht 10 Jahre noch machen, glaube ich.
Also gut, wir haben natürlich alle keine Zauberkugel, in die man reingucken kann.
Ich schon, offensichtlich.
Du schon, genau. Bei dir im Hock in München gibt es da diese, gibt's diese Zauberkugel. Nein, also es gibt für mich zwei Punkte, warum das, was du gerade beschrieben hast, funktioniert. Das sind zwei Dinge. Das ist die Geschichte dahinter.
Ja.
Beispiel, Sarah, du hast eine Volkswagen-Vergangenheit. Du warst Azubi-Betriebsrat.
Ich habe mal Verfahrensmechanikerin für
bitte
Kunststoff.
Bitte lauter, was hast
Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik gelernt. Und ich war 9 Jahre in diesem Unternehmen.
Ja.
Und ich habe ein Auto in meinem Leben gefahren und das war ein Volkswagen.
Ja, das ist authentisch, ja.
Ich war dann noch im Betriebsrat. Und ich war Personalsachbearbeiterin und ich war sogar mal Sekretärin. So schlecht, ich war so eine schlechte Sekretärin. Ich habe grundsätzlich alles vergessen, was mein Chef machen soll.
Aber war sicher eine spaßige Zeit, oder?
Ist eine gute Zeit.
Ja.
Wirklich, ich saß so oft in irgendwelchen Konferenzen bei VW und dachte mir, oh Gott, die dürfen mich jetzt nicht ansprechen, wenn die rausfinden, dass ich keine Ahnung habe, warum ich hier sitze. Ne? Aber es war eine gute Zeit.
Welcome to my world. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das wäre, wenn du jetzt zum Beispiel mit Volkswagen, das ist jetzt natürlich ein bisschen absurd, aber wenn du mit Volkswagen jetzt ein Auto rausbringen würdest,
ja,
würden die Leute, ne, also den neuen Volkswagen Bandone. Ja. Das hört sich sogar wirklich cool, gut an. Müssen wir uns sichern.
Ja.
Würden die Leute das von der Story her verstehen und sagen, okay, das passt.
Ja.
Ist es tatsächlich so, wo ich jetzt auch mit Volkswagen angefangen habe zu kooperieren und die ersten Werbungen rauskommen, ich glaube, ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen wie dazu. Weil ich habe ganz oft immer über meine Vergangenheit bei VW erzählt, ich als Azubi und am Auto und so. Und dann auf einmal kam es zu die Kooperation. Und ich finde, man hat mir auch angesehen, dass ich das auch wirklich toll finde und mich total darüber gefreut habe. Und davon lebt es halt, dass du dann wirklich irgendwas mitbringst, was dich halt so ein bisschen zum, man kann es auch spielen, keine Frage, aber ich glaube, wenn du es wirklich so fühlst und mitbringst und die Leute sogar deinen Background kennen, dann verkauft sich ein Produkt im besten Fall noch besser. Und es geht ja gar nicht bei Volkswagen zum Beispiel darum, dass man jetzt alle sich ein Auto kaufen, aber dass man einfach ein schönes Gefühl überträgt.
Das eine ist die Geschichte dahinter und das andere ist, bin ich gerade relevant? Und natürlich gucken wir uns Chris Wolf an und da scheiden sich auch die Geister und das alles. Also man muss ihm eins lassen, der Typ ist einfach permanent relevant. Durch alle seine Themen. Und habt ihr es mit Oliver Pocher mitbekommen auf der FIBO?
Ja.
Ja,
ich habe es nicht mitbekommen. Was passiert?
Der hat sich als Chris Wolf verkleidet.
Natürlich hat er das.
Ehrlicherweise sah es auch ein bisschen witzig aus. Worauf ich aber hinaus will, ist, Relevanz ist die andere Währung. Wenn du nicht mehr relevant bist, dann verkauft auch keiner deine Socken oder den neuen VW Manjone oder sonst was.
Und das den ist, bitte kaufen.
Den bitte kaufen, genau. Nein, also verstehst du, also das ist halt dieses permanent, man muss halt ständig im Gespräch sein und vielleicht auch aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Und das ist auch das, was man bei Chris Wolf vielleicht auch so ein bisschen...
Darüber kann man streiten. Ja,
volle Kanne. Ja, ja. Aber das sind so die zwei Aspekte und dann lässt sich auch ein Produkt verkaufen. Kisu, liebe Grüße, die hat in Kooperation mit Anna Johnson und mit Pookie haben die halt Roller rausgebracht für Kids. Anna Johnson und Kisu sind zusammen die größten Mütter-Influencer in Deutschland und bringen mit Pookie zusammen eine eigene Kollektion ich glaube, Tretroller oder so waren das. Mega geil.
Ja, ja. Das bringt so, genauso wie bei Sarah, weißt du gehst an ein bestehendes Markenkonstrukt rein, für das du schon Jahre irgendwie gesprochen hast, du hast da mal gearbeitet, weißt du, das ist irgendwie so glaubhaft. Ich bin mir sicher, du hast nicht über VW angefangen zu erzählen, um irgendwann eine Kooperation mit VW zu machen, sondern weil das halt zu deiner Geschichte gehört.
Voll.
Ja, so, und es gibt halt so viele, die erzählen irgendwie über... dass sie More-Produkte nehmen, essen, markieren dann Chris Wolf die ganze Zeit, weil sie da auch rein wollen.
Süß, ja,
so, die wollen da auch rein. Ja, das ist aber dann für mich nicht authentisch. Du hast es halt erzählt, weil es zu deinem Leben irgendwie gehört. Ja, klar, die haben dann erzählen dann ihre Geschichten mit More, dass sie da so viel abgenommen haben. Ja, das ist auch irgendwie authentisch, aber die wollen da rein. Und deswegen glaube ich, dass das sich langfristig so nicht durchziehen wird. Ja, auch wahrscheinlich werde ich in 10 Jahren eines Besseren belehrt, ja, und dann haben wir diese Tonschnipsel da und dann hält mir die jeder vor. Super, aber ich glaube trotzdem nicht dran, so.
Oder der Herr Wolf ruft dich nachher an und sagt, dass du für ein Trottel bist.
Ja, das.
Der Serviceplan.
Das kann er gerne machen, ja. Herzlich willkommen. Zu einem Thema würde ich noch gerne kommen, weil ich meine, wir können nicht über Influencer sprechen und dann KI komplett ausklammern, weil ich meine, ich habe vor 3 oder 4 Jahren schon eine Folge mit Jörg Zuber aufgenommen, der Creator, beziehungsweise der Schöpfer von Deutschlands größter virtuellen Influencerin Nunuri ist. Mhm. Und ich meine, es gibt mittlerweile so viele KI-generierte Influencer, es gibt virtuelle Creator, automatisierte Content-Produktion. Dan, wie siehst du das ganze Thema generierte virtuelle Influencer? Ist das eine Chance oder ist das eine Gefahr für die Branche?
Oh, das ist eine... Auch hier wieder, ich muss dich für jede Frage loben. Das muss ich jetzt einfach mal wirklich sagen.
Musst du das eigentlich immer sagen, Dan?
Ja, irgendwie schon. Es ist auffällig. Es ist auffällig.
Aber ein, zwei Fragen, okay. Aber
ja, aber die Fragen, das sind ja wirklich Fragen, die mich jeden Tag beschäftigen.
Die Fragen hat er im Vorfeld bekommen.
Also nicht so,
und jetzt ist
deswegen
es
beschäftigen sie
es
mich
ist
auch.
Es ist auffällig peinlich. Es ist mir schon fast peinlich jetzt, ja?
Dan wollte gerade auch Tränen noch anbieten. Ich sage, Dan, jetzt übertreibst du. Danke für diese wirklich tolle Frage.
Also KI, Chance oder Gefahr? Diese Frage stellt man sich, glaube ich, jeden Tag in jedem Lebensbereich. Als Creator-Agentur und Content-Creation-Agentur ist das, ich sehe es eher tendenziell extrem positiv. Aber wir haben halt verschiedene Blicke drauf. Aus dem Bereich der Content-Production bringt uns das wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Wir können unsere Ideen viel schneller umsetzen. Wir können günstiger produzieren. Wir machen jetzt schon super viele hybride Produktionen. Das heißt, wir produzieren real life und ergänzen die Szenen, die wir nicht produzieren konnten, mit KI. Die Leute merken das. Also wir tun ja auch nicht so, als wäre es nicht. Aber es fühlt sich schon für die Leute okay. Und ich sage es mal nativ, ist das falsche Wort, aber es fühlt sich okay an für die Leute. Gerade im Creator-Marketing, die ja von Relevanz, von Glaubwürdigkeit, von Authentizität, Authentizität lebt. Da glaube ich ganz klar, das wird keine KI ersetzen können. Wahre Persönlichkeit, wahre Dinge, die uns wirklich in uns aufregen, in uns drin begeistern, emotional werden lassen, wie auch immer, das wirst du nicht durch eine KI ersetzen können. Aber Chris Wolf kriegt es wahrscheinlich hin, also gefühlt 30 Reels hier am Tag veröffentlicht, mit KI einfach krass, ne? Dreimal so schnell zu produzieren und zu schneiden.
Ja, aber was hältst du von den Cases? Ich glaube, war das so Deutschland Tourismus, die das vor 1-2 Jahren, die so eine eigene virtuelle Influencerin gebaut haben, die dann super stark in der Kritik war, weil es war irgendwie ein blondes, schönes, junges Mädchen oder sonst. Schlecht gemacht, aber per se den Ansatz finde ich gar nicht so schlecht, weil Marken können sich jetzt einfach eine eigene Storytellerin bauen, sozusagen. Also
die sagt, was die wollen.
Ja, ja, der müssen wir kein Briefing schreiben, so letztendlich, ja. So, das finde ich irgendwie schon ganz. Man kann es geil machen, es wurde aus meiner Sicht bisher einfach noch nicht geil gemacht.
Also ich finde es ja auch mittlerweile nicht schlimm, wenn ich irgendwie bei irgendeinem Dienstleister, wo ich Kunde bin, irgendwie weiß, okay, jetzt schreibe ich mit dem Chatbot oder krieg halt mir Erklärvideos, die von einer KI...
Sagst du denen dann auch immer, das war jetzt eine wirklich gute Frage?
Vielen Dank, dass dir das aufgefallen ist.
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Kauf?
Sagst du diese wirklich Frage? Gute Frage. Nein, aber das ist doch vollkommen okay und das wird ja mittlerweile komplett angenommen und akzeptiert, aber emotional... holt mich halt eine KI-generierte Person einfach nicht ab. Und da würde ich einfach ganz klar die Grenze ziehen oder die Linie ziehen zwischen, geht es hier einfach nur um die Vermittlung von Informationen. Und es ist mir doch wurscht, ob jetzt eine KI-Botschafterin im Tourismusverband hat mir das erzählt oder irgendeine Creatorin. Ich glaube, ich fände es sympathischer, wenn Sarah mir das erzählen würde. Ich glaube, das würde ich eher annehmen oder eine Creatorin, die ich kenne und die mich begeistert, statt irgendeiner austauschbaren, blonden KI-Generation. Aber mittlerweile wird es akzeptiert.
Ich hätte es genauso gesagt. Also ich finde, das hast du was irgendwie schön formuliert. Also klar ist eine KI perfekt und kann vielleicht perfekt sprechen, perfekt tanzen, perfekt irgendwie was vorsagen, aber am Ende fehlt es halt dann doch irgendwie das Gefühl dabei. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch so viel über es KI, KI, KI. Ja. Man weiß gar nicht mehr, okay, schreibt ihre Texte noch selbst. Was ist denn das für eine lustige Caption? Oder hör die Video-Idee, das ist doch bestimmt KI. Also man ist so mittlerweile auch so ein bisschen so skeptisch einem gegenüber und auch finde ich ein bisschen der KI, dass man so ein bisschen übersättigt ist, dass es fast schon erfrischend ist, wenn man dann jemanden trifft, der einfach ganz echt ist. Und ich glaube, es ist so wie Klapp-Handys. Jetzt wollen wir auch wieder alle welche haben, weißt du?
Ja, ich
und am
nicht,
Ende sind wir wieder die echten Menschen zurück.
Du brauchst
das
nur fürs Drama. Du brauchst das Klapp-Handy nur fürs Drama.
Ich würde so gerne wieder wirklich sich so, nein, dann mache ich halt Schluss. Und ohne Tschüss sagen würde ich dann klappen. Also wenn jemand da draußen ist mit einem Klapp-Handy.
Ich habe doch eins. Ich muss mal gucken, kann ich dir gleich mitgeben. Ne?
Ja, also ich hätte dir jetzt eigentlich noch die Frage gestellt, ob du Angst hättest, irgendwann von so einem virtuellen Influencer-Double ersetzt zu werden. Ich habe dich jetzt heute zum ersten Mal kennengelernt. Ich beantworte jetzt die Frage für dich einfach. Ich glaube, unter gar keinen Umständen hast du davor Angst. Korrekt?
Nee, ich bin, sollen sie mal machen.
Sarah kann man nicht
bauen. Sollen sie mal machen und dann werden sie schon den Spaß damit haben, nehme ich an, oder?
Ich hätte euch meine Cousins auf dem Hals.
Nee, dich kann man nicht prompten. Also wie willst du Sarah prompten?
Nee, das
funktioniert
nicht.
Absolut mit voller Liebe und also absolut so gemeint. Dich kann man nicht prompten und ich glaube, Persönlichkeiten kann man nicht so prompten, dass man...
Ich kann echt gut prompten, aber...
Ich weiß, ich bin immer wieder begeistert.
Jetzt kommt es zur entscheidenden Frage. Wie misst man eigentlich den Erfolg einer Influencer-Kampagne? Und setzt man eher auf kleine Influencer, auf viele kleine oder auf einen großen, also Mikro, Makro? Wann lohnt sich irgendwie was? Denn kannst du das mal so konkret wie möglich und so kurz wie möglich und so lang wie nötig aufschlüsseln?
Voll der Druck.
Gute Frage, ja, ich weiß. Come on, komm zum Punkt.
Okay, ich versuch's super kurz zu fassen. Also es kommt ein bisschen darauf an welcher Funnel-Stufe setze ich mit meiner Influencer-Kampagne an. Das ist schon mal Nummer 1. Awareness oder will ich das Produkt möglichst viel verkaufen?
Also bei möglichst viel verkaufen, dann geht man auf eine große.
Nicht mal unbedingt, nein. Also nicht mal unbedingt. Erstmal, ich muss erstmal, bevor
okay,
ich muss mich als Marketingentscheidungs Person? Wow. Muss ich mir erstmal die Frage stellen, wo setze ich überhaupt gerade an? Wo möchte ich die Creator einsetzen? So, und dann muss ich mir halt überlegen, okay, wie viel Budget steht ungefähr zur Verfügung und möchte ich eher auf eine Person gehen oder möchte ich zum Beispiel, also wir hatten letztens einen Fall, da ging es darum, sollte jetzt 500.000 Euro in eine Creatorin investiert werden oder in 10 mittelgroße für 10x50?
Genau, das ist halt immer so die Frage. Ja.
Genau, und da muss man sich aber wirklich angucken, das sind wirklich Einzelfallentscheidungen, weil in dem Fall ist die Wucht dieser Person, dieser einen großen Person so groß, dass ganz Deutschland, in dem Fall, das sind Dimensionen in Deutschland, damit würde ganz Deutschland drüber sprechen, zumindest in einer gewissen Szene, so groß, dass sich auf meine Marke so positiv auswirken würde, dass sich das am Ende lohnt. Und am Ende lässt sich das ja auch alles tracken. Oder versuche ich auch das Risiko und auch die Vielfältigkeit und auch die verschiedenen Zielgruppen so quasi zu verteilen auf verschiedene Köpfe und gehe dann halt eben auf 10 mittelgroße, weil auch für 10x50.000 Euro bekomme ich wahnsinnig spannende Menschen. Deswegen, es gibt da keine One-Fits-All-Lösung, sondern man muss es individuell entscheiden. Wenn du mir die Pistole auf die Brust setzen würdest, ich versuche mich kurz zu fassen, ich würde eher auf mittelgroße gehen. Da hast du eine perfekte Mischung aus. Die sind noch hungrig. Du gehst nicht so viel Risiko ein, falls die Person in einer Woche irgendwas Dummes macht und das dann negativ auf deine Marke zurückfällt. Und sie haben aktive Communities, die klicken, weil sie deinen Creatoren vertrauen. Und das sind für mich ja die wichtigsten Dinge.
Kaufe ich so, unterschreibe ich. Abschlussfragen. Ich habe zwei super tolle Fragen noch mitgebracht. Sarah, wir starten mit dir.
Was? Eine wirklich tolle Frage jetzt schon mal.
Ja, definitiv.
Ich habe sie noch nicht gehört, aber.
Aber sie wird toll sein.
Ja, ich habe sie noch nicht gehört, aber sie wird toll sein. Ja, genau so. Wenn du jungen Menschen, die jetzt Creator werden wollen, einen einzigen Rat geben könntest, was wäre das?
Verbiegt euch nicht für mehr Reichweite. Ist das süß oder ist das gemein? Oder?
Nein, nee, also es ist weder süß noch gemein, es ist ehrlich.
Ja, steht zu euch, weil ich habe ganz viel nicht gemacht und bin auch wirklich fein damit.
Ja, und das ist ja genau das, was man irgendwie hören will. Nehmt nicht am Anfang sofort alles mit.
Genau.
Ja.
Weil man, es ist viel schlimmer, wenn man dann zurückkriegt und denkt mir, boah, das war nicht gut, war keine gute Entscheidung. Ich habe mich dann mehr damit befasst und es war rückblickend keine gute Entscheidung. Also ich habe viel abgesagt und klar, ich würde mit einem sehr viel größeren Auto rumfahren, hätte ich immer Ja und Amen gesagt, aber ich bin wirklich fein und ich glaube, das, was am Ende bleibt, ist halt dein Humor, deine Authentizität, das, was die Menschen an dir mögen, warum sie dir folgen und so eine schnelle Reichweite, das geht auch wieder. Ich kann euch sagen, das geht wieder. Ich war nach Let's Dance zum Beispiel ganz großer, ich glaube, ich hatte 10.000 Follower mehr und die sind alle wieder weg. Also das kommt und geht und kommt und geht und sei dir treu, mach das, auf was du Bock hast, such dir aber auch ein Hobby, was nichts mit dem Handy zu tun hat, weil...
Du hast sie einfach nicht begeistert nach Let's Dance. Dann sind die einfach wieder gegangen.
Vielleicht hatte ich keinen guten Hüftschwung mehr.
Denn fast genau die gleiche Frage an dich. Was rätst du Marken, die Influencer-Marketing noch nicht ernst nehmen?
Nehmt es ernst, denn sonst, ja, ich wollte sagen, verbiegt euch für mehr Reichweite.
Nein,
ich würde mich freuen, wenn Marken, und das passiert aber auch immer mehr, mit der nötigen Ernsthaftigkeit an das Thema Influencer-Marketing rangehen und das nicht mehr belächeln, sondern das wirklich ernst nehmen. Das passiert aber in den allermeisten Fällen, also erlebe ich das kaum noch, dass jemand sagt, was ist das? Sondern ganz im Gegenteil, mit großem Respekt. Und das ist halt auch für mich das Zauberwort Respekt. Und dass es im Grunde so ist, dass Creator-Marketing, und damit ist eine unglaubliche Macht verbunden, Reichweite, Relevanz, Impact, und die sich nicht verstecken muss vor anderen Mediagattungen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du es mal richtig rational runterbrichst, ist Influencer-Marketing eine Mediagattung, die mir eine gewisse Reichweite, die mir einen gewissen Effekt für mein Geld ermöglicht, wenn ich es richtig steuere, ermöglicht. Und von daher, nehmt das verdammt nochmal ernst. Hört auf eure Kinder auch.
Ja, safe.
Aber hört gleichzeitig auch auf die Agenturen, die euch beraten und lasst euch nicht nur von Follower-Größen irritieren, sondern guckt auf die Qualität. Audience Retention, das ist das. Du hast schon auf Stopp gedrückt, ne? guckt auf die qualitativen KPIs bei den Creatoren, passt die so zur Demografie und lasst euch nicht von irgendwelchen Dingen, die man vielleicht auf den ersten Blick sieht, irritieren, sondern guckt dahinter.
Ich drücke jetzt gleich auf Stopp. Danke für dieses gute Schlusswort und ich danke euch beiden.
Danke für diese tollen Fragen, ja, ne, Dan?
Ich muss echt sagen, ich habe jetzt echt schon einige Folgen hier aufgenommen, aber ich habe noch nie so viel gelacht, glaube ich, in der Podcast-Folge. Es hat mir krass viel Spaß gemacht, hat sich krass gelohnt, dass ich heute um 5.50 Uhr aufgestanden bin und heute nach Mitternacht ins Bett gehen werde. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Mann.
Tschüss, tschüss.
So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo und oder ein paar Sterne da. Könnt auch gerne kommentieren. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.